Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kärntner Zeitung. Zuerst eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kärntner Zeitung digital und das E-Paper jetzt für 6 Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie bitte unter abo.kärntnerzeitung.at. Und jetzt darf ich wieder wie gewohnt unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaften, bei mir hier im Podcast begrüßen. Hallo, Herr Dr. Haas.
Schönen guten Tag, Frau Krause.
Wir wollen heute mit einem ganz aktuellen Thema beginnen. Gestern Abend hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Report verkündet, dass es ab Ende April sogenannte Antikörpertests in Österreich geben soll. Er hat dazu auch erklärt, dass zuerst sogenannte Hotspot-Gebiete getestet werden sollen, zum Beispiel Ischgl, wo es schon eine große Anzahl an Infizierten geben könnte. Und wir haben uns in diesem Podcast auch schon einmal prinzipiell über das Thema Antikörpertests unterhalten, über die Frage, was können sie leisten und was testen sie eigentlich im Unterschied zu den bis dato üblichen PCR-Tests, mit denen ja die Diagnose von Covid-19 gestellt wird. Herr Dr. Haas, vielleicht könnten Sie noch einmal erklären, was genau sagt ein Antikörpertest aus, wenn ich jetzt so einen Test machen würde? Und welche Fehlerquellen kann ein solcher Test auch haben?
Okay, zur sozusagen Wiederholung nochmal ganz eingangs erklärt, was ist der derzeitige Goldstandard für eine Diagnostik? Das ist der sogenannte PCR-Test, eine Polymerase-Kettenreaktion. Hier werden Virusnukleinbestandteile, also wirklich Bestandteile vom Virus, vom SARS-CoV-2, beim Rachenabstrich, das ist der üblichste Art und Weise der Virusgewinnung sozusagen, im Labor extrahiert, diese Virusnukleinsäuren, und dann amplifiziert. Das heißt, man verstärkt sie so lange und erhöht deren Konzentration, bis man sie nachweisen kann. Das heißt, es ist hier der Nachweis vom direkten Virusbestandteil, also von Virusnukleinsäuren. Und das ist der Direktnachweis des Erregers. Das heißt, wenn ich das Virus im Körper nachweisen kann, dann hat auch diese Person das Virus sozusagen im oder am Körper und kann es damit auch wieder anderen weiterbringen. Das heißt, wir haben hier den Nachweis einer akuten bzw. rezenten Infektion. Antikörper werden erst im Laufe der Erkrankung von der betroffenen Person, also von der infizierten Person, gebildet. Was sind nun die Vor- und die Nachteile eines Antikörpertests? Auf alle Fälle einer der großen Vorteile ist, dass sie wahrscheinlich auch, oder das ist ziemlich sicher, auch bei asymptomatischen Patienten gebildet werden. Das heißt, bei Patienten, wie wir schon gehört haben, bei manchen ist die Infektion so milde oder bis wirklich asymptomatisch, dass sie überhaupt keine Symptome verspüren. Und die werden ja zum derzeitigen Zeitpunkt auch nicht einer PCR-Testung unterzogen. Das heißt, hier kann man retrospektiv im Nachhinein eine durchgemachte Infektion, auch wenn sie asymptomatisch verlaufen ist, mit Hilfe eines Antikörpertests nachweisen. Das heißt, dafür sind diese Tests sehr, sehr gut geeignet. Wofür sind sie nun nicht geeignet? Wenn ich Symptome habe, jetzt sozusagen während der akuten Erkrankungsperiode festzustellen, ob ich eine Infektion mit SARS-CoV-2 habe. Warum sind sie dafür nicht gut geeignet? Weil sie erst relativ spät im Verlauf der Erkrankung auftreten, damit ich hier ungefähr einen Zeitraum geben kann, erst in der zweiten Erkrankungswoche. Und das ist mir natürlich, wenn ich die WHO-Ziele verfolgen möchte, nämlich testen, isolieren und behandeln, dann ist mir das auf alle Fälle zu spät, denn in der Zwischenzeit hat die Person schon wahrscheinlich viele, viele andere angesteckt.
Genau, also der Unterschied ist eben, dass man damit nicht wirklich eine akute Infektion auch nachweisen kann. Jetzt haben sich aber auch schon viele Experten zu Wort gemeldet, die darauf hinweisen, also es sind ja jetzt schon Antikörpertests am Markt zu bekommen. Der Hinweis vieler Experten ist aber, Vorsicht, die sind noch nicht gut genug, um quasi wirklich in der breiten Masse eingesetzt zu werden. Welche Fehleranfälligkeit haben denn diese Antikörpertests?
Naja, die Fehleranfälligkeit, da muss man unterscheiden. Also es gibt bei jedem Testsystem, muss auch im Rahmen des Zulassungsverfahrens sozusagen eine statistische Auswertung ihrer Performance erfolgen. Da gibt es zwei ganz wichtige Werte. Das ist die Sensibilität oder Sensitivität, besser gesagt, da habe ich versprochen, die Sensitivität und Spezifität. Die Sensitivität gibt an, wie empfindlich ein Testsystem ist. Das heißt, wie viele wirklich Positive würde ich übersehen, obwohl der Test sozusagen bei dem eingesetzt wird. Und die Spezifität gibt an, wie spezifisch das Testsystem reagiert, wie viele würde ich anders klassifizieren. Das heißt, ein anderes Virus würde auch zum Beispiel einen positiven COVID-2-Ergebnis in der Serologie machen lassen. Hier gilt es, sind einmal zwei ganz wichtige Feststellungen zu treffen. Der überwiegende Großteil aller dieser Tests wurde naturgemäß in China entwickelt, weil man dort sozusagen das Problem schon länger hat und weil es auch dort sehr, sehr viele Erkrankte gab, mit deren jetzt Blutplasma und anderen Produkten man diese Tests entwickeln und auch herstellen konnte. Das heißt, die meisten Tests kommen aus China oder zumindest ihre Grundmaterialien. Und es hat sich aber in den letzten Wochen die Zahl derer am Markt befindlichen Hersteller ganz stark erhöht. Zum Beispiel bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde, bei der FDA, der Food and Drug Administration, liegen derzeit über 250 Anträge unterschiedlicher Hersteller für eine Zulassung des Antikörpertests vor. Und die müssen nun alle nach der Reihe sozusagen von der FDA geprüft werden, obwohl auch hier ein Special, also ein Emergency-Zulassungsprogramm besteht, dass die Zulassungsprozesse beschleunigt ablaufen. Das heißt, zum momentanen Zeitpunkt gibt es nur sehr, sehr wenige wirklich zugelassene Tests. Und die haben nach den derzeit vorliegenden Zahlen, sage ich einmal, Werte in der Sensitivität und Spezifität, die okay sind für den jetzigen Einsatz. Nämlich eine Sensitivität bei den Schnelltests um die 88-90% und eine Spezifität von ungefähr 96%. Was fordert man da bei anderen Erkrankungen? Hier kann ich das Beispiel von HIV-Tests nehmen. Da wird bei beiden, nämlich Sensitivität und Spezifität, weit über 99% gefordert, dass so ein Test auf den Markt kommen kann und zugelassen werden kann. Das heißt, hier sind schon noch Lücken. Man kann sich das selber ausrechnen von 88% auf 99%, aber man kann natürlich die Sache auch immer von der anderen Seite her betrachten, wie wenn man ein halb volles Glas Wasser hat, je nachdem, ob es halb leer oder halb voll ist. Ich würde auch 88% der Leute, die sonst jetzt asymptomatisch sind oder wo ich wissen möchte, ob sie Kontakt mit dem Virus hatten, kann ich trotzdem mit diesem Test sozusagen ausfiltern und nachweisen. Das heißt, man muss es immer von beiden Seiten betrachten. Aber es gilt vorab zu überlegen, in welchen Einsatz oder in welchen Setting setze ich diese Tests idealerweise ein.
Jetzt hat der Gesundheitsminister ja auch gesagt, die Tests wird es erst Ende April geben, weil sie eben noch nicht gut genug sind von der Qualität her. Das große Risiko, das ja besteht, ist, dass sich Menschen, die jetzt auf irgendwelchen privaten Wegen, sage ich mal, zu so einem Test kommen, in einer falschen Sicherheit wiegen. Also wenn da quasi die Aussagekraft nicht gut genug ist, dass man dann denkt, ich bin schon immun oder ich habe diese Erkrankung schon durchgemacht. In Wahrheit ist das Test Ergebnis aber falsch. Sie haben das schon beschrieben mit dem Wort Spezifität. Vielleicht können Sie noch einmal erklären, worauf kann denn der Test noch reagieren, wenn nicht nur auf Covid-19 oder das SARS-CoV-2-Virus?
Also man muss auch mal erklären, sozusagen, welche grundlegenden Arten von diesen Antikörpertests gibt es. Es gibt echte ELISAs. Das sind sozusagen Antikörpertests, die nur in einem Labor durchgeführt werden können. Das heißt, ich brauche hier ein Laborequipment und ich brauche auch zuvor wirklich eine Blutabnahme, dass ein Röhrchen Blut abgenommen wird und dann in ein Labor kommt, wo diese Untersuchungen durchgeführt werden. Die sind natürlich von der Sensitivität und Spezifität wahrscheinlich immer ein wenig besser als die sogenannten Schnelltests. Die Schnelltests können wirklich an Ort und Stelle in der englischsprachigen bezeichnet es Point of Care, also ein Ort sozusagen, wo ich jetzt diese Gesundheitshandlung anbiete, angeboten werden. Und das kann man sich vorstellen wie so ein kleines Kärtchentest. Das heißt, dort wird nur ein Bluttropfen benötigt. Der kann bei manchen Tests auch aus der Fingerbeere sein, ähnlich wie bei der Blutzuckerbestimmung. Und mit diesen Tropfen aus der Fingerbeere kann auch bei manchen Tests, wird zumindest angeboten, eine Untersuchung auf etwaig vorhandene Antikörper geschehen. Je nach Testsystem können verschiedene Arten der Immunglobuline, die im Verlauf der Erkrankung, im zeitlichen Verlauf gebildet werden, nachgewiesen werden. Das habe ich schon vorher mal gebracht. Die ersten Immunglobuline, die sozusagen als Immunantwort entstehen, sind die IgM, Immunglobulin M wie Martha, in der Folge dann Immunglobulin G wie Gustav. Das heißt, die entstehen sozusagen im Laufe der Immunreaktion vom menschlichen Körper und können bei verschiedenen Testsystemen nachgewiesen werden. Hier gilt generell, dass IgM-Antikörpertests in der Spezifität meistens schlechter sind, weil sie auch durch IgM-Antikörper von anderen Krankheiten häufiger kreuzreagieren können. Das heißt, der Test würde ansprechen, obwohl der Patient vor kurzem eine andere, zum Beispiel Virusinfektion oder so, durchgemacht hat und gerade dagegen IgM-Antikörper in großem Ausmaß im Körper hat, wenn der Test nicht genügend spezifisch auf dieses Virus reagiert.
Genau, das Beispiel, das da immer so gebracht wird, ist, dass man eventuell eine Erkältungskrankheit durch ein anderes Coronavirus aus der großen Gruppe der Coronaviren durchgemacht haben könnte und dass der Test, wenn er nicht spezifisch genug ist, wie Sie gerade gesagt haben, dann darauf anschlägt und man fälschlicherweise glaubt, man hat schon das neuartige Coronavirus durchgemacht. So, jetzt sind wir schon wieder ganz tief drinnen im Thema Testungen. Einen Aspekt, den ich vielleicht noch kurz ansprechen wollte, was man damit ja vielleicht finden kann, wäre die Antwort auf die Frage, wie weit sind wir denn mit der sogenannten Herdenimmunität? Also wie viele Menschen in Österreich haben das Virus schon durchgemacht, ohne dass sie es vielleicht bemerkt haben, wie Sie schon gesagt haben, ohne Symptome oder nur sehr milde Symptome? Gibt es da schon irgendwelche Anhaltspunkte, dass man sagen kann, welche Zahl könnte dabei rauskommen oder ist es dafür noch ganz zu früh, da schon Schätzungen anzustellen?
Ich denke, da ist es noch zu früh. Man muss hier wahrscheinlich wirklich das endgültige Ergebnis der SORA-Studie abwarten. Das ist eben die auch vom Bundeskanzler angesprochene Studie, wo stichprobenartig 2000 Leute in Österreich ausgesucht worden sind und bei denen jetzt in erster Folge mal ein Rachenabstrich abgenommen worden ist und da eine PCR-Untersuchung. Hier soll die Rate der Positiven sehr, sehr gering sein, aber wie gesagt, das spiegelt dann wieder nur die zum momentanen Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt der Abnahme des Rachenabstriches, noch Virusbestandteile sozusagen im Rachensekret haben. Zu den Antikörpertests möchte ich sagen, da gibt es auch aus anderen Ländern total unterschiedliche Ansagen. Ich habe gestern vom Stefano Vello, einen italienischen Infektiologen aus Rom, erfahren, dass laut Modellrechnung in manchen kleinen Städten in der Lombardei sozusagen die Durchseuchung gemäß Antikörpertests bis zu 60% betragen soll. Das würde dann natürlich dort schon einer gewissen Herdenimmunität entsprechen. Von anderen Orten habe ich wiederum gehört, dass die Durchseuchung maximal 1% sein soll. Also da gibt es momentan international so weit auseinanderklaffende Zahlen, dass man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen kann, was ist Realität, was ist wirklich valide, da muss man noch wirklich zuwarten und weiterschauen. Was man sagen kann, die Antikörpertests werden sicherlich immer besser und immer genauer werden, weil sie halt einfach, weil da überall in der Qualität von den Firmen nachgeschärft wird, auch in der Steiermark, in Graz, im Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie, das von den Steirmärkischen Krankenanstalten GmbH oder der KAGIS betrieben wird, werden derzeit auch Antikörpertests von über 10 verschiedenen Herstellern evaluiert und da laufen breit angelegte Versuchsreihen, wie diese Tests sozusagen in real life sich verhalten und wie die Performance von ihnen ist. Und vorab sind die Ergebnisse mit den jetzt zur Verfügung stehenden Antikörpertests nicht wirklich schlecht. Also man kann sagen, die performen eigentlich okay.
Gut, das heißt, wir müssen uns noch gedulden, bis wir eine Antwort auf die Frage haben, wie groß die Dunkelziffer in Österreich tatsächlich ist oder wie groß eben diese viel zitierte Herdenimmunität schon ist. Können wir jetzt vielleicht gleich überleiten?
Und da bedarf es auch sicher, Entschuldigung, wenn ich da gleich antworte, und da bedarf es auch sicherlich einer guten Strategie des Einsatzes dieser Tests. Ich glaube, das muss man sich gleich auch jetzt schon überlegen. Wie setze ich die ein? Wie mache ich die Testungen? Es wurde auch vom Herrn Bundesminister gestern angesprochen, dass auch Testungen natürlich in Hochrisikogruppen wie dem Gesundheitspersonal, also den Mitarbeitern von Krankenhäusern, aber auch den Mitarbeitern von Pflegeeinrichtungen sozusagen geplant sind. Das macht sicherlich Sinn, aber man muss sich dann überlegen, um eine wirkliche Herdenimmunität quasi zu beobachten, wie ich mit gut ausgesuchten statistischen Methoden mir die idealen Abnahmepatienten zuvor schon sozusagen aussuche und dann die Abnahmen richtig abarbeite.
Weil man müsste dann quasi wirklich so ein Sample zusammenstellen, ne? Also dass man das dadurch eine Aussagekraft für die Gesamtbevölkerung treffen kann. Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden?
Ja, vollkommen richtig.
Und wie Sie gemeint haben, im ersten Schritt natürlich wichtig, dass vor allem die Leute getestet werden, die in Hochrisikobereichen arbeiten, wie im Gesundheitssystem. Gibt es diese Ressourcenknappheit eigentlich auch beim Thema Antikörpertests? Also kann es da auch passieren, dass nicht so viele Tests gemacht werden können, wie man eigentlich möchte, weil die Ressourcen knapp werden können?
Es liegt momentan bei allen verfügbaren Tests oft sozusagen der Teufel im Detail. Es sind vom einen Hersteller sehr wohl viele Reagenzien für die eigentlichen Testkits verfügbar, dann aber nicht die in ausreichendem Maße die Negativ- und die Positivkontrollen. Das heißt, ich muss ja bei jedem Testlauf das zuvor evaluieren, ob dieser Testlauf richtig ist. Beim anderen fehlen oft wieder die Reagenzien für die Vorbereitung der Proben. Also es gibt in allen, es wird halt von allen Ländern momentan in der Diagnostik dieses Virus sehr viel getan und deshalb gibt es immer wieder bei verschiedenen Mitteln oder Reagenzien eine Ressourcenknappheit und auch Lieferschwierigkeiten.
Und deshalb der gezielte Einsatz umso wichtiger, wie Sie eh schon gesagt haben. Jetzt versuchen wir vielleicht vom Thema Tests überzuleiten zu einem anderen Thema, das uns diese Woche ja schon massiv beschäftigt hat. Am Montag wurde von der Bundesregierung ja bekannt gegeben, dass Österreich das erste europäische Land ist, das quasi einen Exit-Plan entworfen hat, also einen Ausstieg aus diesen sehr strengen Beschränkungen. Nach Ostern sollen kleine Geschäfte wieder öffnen. Es soll quasi einen langsamen Weg zurück zu einer der Normalität ähnlichen Situation geben. Gleichzeitig werden aber auch weitere Schutzmaßnahmen wurden verkündet, zum Beispiel, dass die Schutzmaskenpflicht ausgeweitet wird. Herr Dr. Haas, vielleicht könnten wir uns kurz darüber unterhalten. Der Weg, den Österreich da geht, welche Risiken gibt es da und worauf muss man besonders achten, damit man eben nicht diesen viel gefürchteten Effekt hat, dass es zu einer zweiten Infektionswelle, zu einer zweiten Explosion der Erkrankungszahlen kommt?
Ja, da muss ich jetzt ganz kurz meinen Platz hier am Mikrofon verlassen und meine Kristallkugel aus dem Nebenzimmer holen. Also, das ist natürlich, das sind Fragen, wenn ich die alle genau beantworten könnte, dann wäre ich selber sehr froh. Nun ernst bei der Frage. Also das sind natürlich wichtige Fragen. Und da will jeder eine möglichst genaue Antwort haben. Das Problem ist, dass das eine neue Viruserkrankung ist, eine neue Epidemie und wir auch kaum jetzt im Prinzip Beispiele haben, an die wir uns richten können. Wir haben einige wenige Beispiele sozusagen auf der Welt. Wir haben China, wir haben Wuhan, wo Lockdown-Maßnahmen sozusagen in sehr, sehr harten Ausmaß gesetzt worden sind, mit einer wirklichen Abschneiden der 11-Millionen-Metropole. Und erst gestern um Mitternacht sind sozusagen diese Reisebeschränkungen erstmal wieder aufgemacht worden. Das war ein Riesen, das in den Medien gesehen, ein Riesenandrang. Schon Stunden vor Mitternacht haben sich da Leute angestellt und haben dann in den ersten zwei Stunden haben gleich mal 10.000 Leute diese 11 Millionen Metropole mit Zügen wieder verlassen, weil nach 11 Wochen war es gestern erstmals möglich, wieder auch die Stadt zu verlassen. Das heißt, das wäre jetzt ein Beispiel, aus dem man lernen kann, weil dort die Lockdown-Maßnahmen sozusagen oder die Shutdown-Maßnahmen langsam wieder aufgelöst worden sind. Nur glaube ich nicht, dass das Ausmaß dieser Freiheitsbeschränkungen und wie rigoros dort vorgegangen worden ist, jetzt wiederum mit Österreich vergleichen kann. Auch gestern war es notwendig, wenn man in Wuhan einen Zug besteigen wollte, dass man zuvor die App herzeigt, seine eigene, also Corona-App, und musste dort einen grünen QR-Code vorweisen können, der sozusagen einen mit der App bestätigt, dass man in der letzten Zeit, also rezent, keinen Kontakt, näheren Kontakt zu einer Corona-infizierten Person hatte. Wenn dieser Code rot aufleuchtet, dann konnte man gestern auch noch nicht ausweisen. Das heißt, da sind schon noch andere Maßnahmen noch aufrecht, die es in Österreich nicht gibt und auch nicht geben wird. Das heißt, man kann sozusagen nicht alles eins zu eins von anderen Beispielen übernehmen. Ein anderes Beispiel, das immer sehr, sehr häufig als Vorbild genommen worden ist, war Singapur. Singapur hat ein sehr, sehr hochentwickeltes Gesundheitssystem und sehr, sehr gut ausgebaut. Und Singapur hatte auch sicherlich den großen Vorteil, dass sowohl das Gesundheitssystem als auch die Bevölkerung schon einmal Erfahrung mit einer Epidemie gehabt hat, die auch sozusagen respiratorisch übertragen worden ist, nämlich 2003, 2004 mit der SARS-Epidemie. Da gab es viele Fälle auch in Singapur und die Gesundheitssysteme und die Krankenhäuser haben sich dann nach dieser Epidemie sehr, sehr gut darauf eingerichtet und auch für die weiteren Jahre vorbereitet. In Singapur war man sehr, sehr streng hinsichtlich der Isolierung, da gab es kaum Heimisolationen. Da wurden alle sozusagen Erkrankten sowieso in Krankenhäusern behandelt und nachher noch in sogenannten Abklingstationen, wo sie sozusagen noch so lange bleiben mussten, bis das Virus nicht mehr nachweisbar ist. Und was man auch sagen muss, die Zahl der Testungen wurde dort extremst vorangetrieben, weil zum Schluss war die Positivitätsrate unter 1% aller Tests. Das heißt, man muss sehr, sehr viele Personen getestet haben und nicht nur die Risikogruppen. Und der dritte Punkt, jetzt wird schon sehr, sehr lang, das spüre ich selber, aber das muss man auch sagen, ich glaube, dass Singapur und andere asiatische Länder, die wir da als Vorbild sozusagen haben, eine sehr, sehr hohe Disziplin in ihrer Bevölkerung hat. Und ob diese hohe Disziplin jetzt sozusagen auch auf die österreichische Bevölkerung 1:1 umzusetzen ist, beinhaltet auch wiederum eine gewisse Gefahr, ob das dann im gleichen Maße von der Bevölkerung bei uns umgesetzt wird wie in der Bevölkerung von Singapur.
Gut, jetzt haben Sie eh schon beschrieben, also es gibt quasi Vorbilder, die sich aber jetzt nicht 1:1 übertragen lassen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Bedingungen, wie so ein schrittweises Auflockern der Maßnahmen, also was worauf muss genau geschaut werden, damit das nicht in die falsche Richtung läuft oder damit er wirklich genug Vorsicht walten lässt, um diesen Weg zurückgehen zu können? Sind das Tests? Ist das wichtigste Instrumentarium dafür oder was muss da noch mitspielen?
Also ich glaube, zwei Dinge sind einmal ganz wichtig. Ich weiß, die Wirtschaft und viele anderen fordern sozusagen jetzt schon weit vorausplanbare Entscheidungen und Regelungen. Und ich glaube, es ist wirklich zu früh, um die hier jetzt schon anstellen zu können. Und man kann wirklich nur in gewissen Zeiträumen die Lockerung der Maßnahmen re-evaluieren, in einer ständig sich wiederholenden Schleife sozusagen. Sinnvoll meiner Ansicht nach immer in zumindest den zeitlichen Abstand von 2 Propagationszyklen. Das wären also mindestens 10 Tage. Wahrscheinlich werden dann 14 Tage ein idealer Zeitpunkt sein, dass man 2x7 Tage sozusagen die Inkubationszeit und Weitergabe beobachtet, ob es bei Lockerung der Maßnahmen wiederum zu einem Anstieg der Erkrankungszahlen kommt. Weil das ist dann wieder sehr, sehr wichtig, weil sobald ich einen Anstieg der Erkrankungszahlen habe, werde ich da ja dann mit einer zeitlichen Verzögerung von ca. 20 Tagen dann wiederum einen Anstieg bei den schwer erkrankten und auch intensivpflichtigen Leuten haben. Und da wissen wir, dass das Hauptproblem ist, dass die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten in Österreich nie überschritten werden soll.
Genau, das heißt, man kann jetzt wirklich, wie Sie gesagt haben, nicht in die Kristallkugel blicken und den Plan für das nächste Jahr ausrollen, sondern man muss ständig immer wieder neu bewerten. 2 Wochen, haben Sie jetzt gemeint, wäre so ein guter Zeitpunkt, wo man immer wieder neu schauen muss. Haben wir denn das richtige Zahlenmaterial dafür, glauben Sie? Also haben wir genug Tests und genug Wissen darüber, wie die Infektion sich ausbreitet, um da wirklich immer wieder gut bewerten zu können?
Zum derzeitigen Zeitpunkt haben wir, glaube ich, noch nicht genug Tests. Aber wenn all diese Pläne von der Bundesregierung mit den Lieferungen sowohl von den PCR-Kits als auch mit den Lieferungen von den Antikörpertests sozusagen sich bewahrheiten, weil da ist man ja auch immer von den Zusagen der Hersteller und der Lieferanten abhängig. Wenn das alles so eintritt, wie es derzeit geplant ist und bestellt ist, dann ist es wirklich so, dass wahrscheinlich Ende April die Kapazitäten doch deutlich höher sein werden und dass dann mit der Testung, mit einer vermehrten Testung auch mehr Zahlenmaterial zur Verfügung stehen wird, um die Modellrechnungen einfach schärfer zu machen, einfach in der Genauigkeit zu erhöhen. Und die einzelnen Schritte sind nichts Neues, das ist von der WHO rein, also mehrmals gesagt, dann auch von den Strategen in Singapur, isolieren, testen, behandeln und trace wäre jetzt zum Übersetzen mit nachverfolgen, also tracking oder trace, dass man sozusagen die einzelnen Infektionsketten nachverfolgt. Und all diese Strategien müssen, glaube ich, zusammen in einer gesamtheitlichen Methode weiterhin erhalten bleiben. Also das ist immer wiederum nur so ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Und wenn ich das anwende, kann man wahrscheinlich die Ausbreitung dieser Epidemie unter Kontrolle halten.
Gut, dann haben wir uns diesem Thema auch noch angenähert. Vielen Dank fürs Aufzeigen. Wahrscheinlich muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, dass es halt diesen einen Exitplan nicht gibt, sondern eben, wie Sie gesagt haben, dieses ständige Hinschauen, Bewerten, wieder zurückfahren, was ja auch in so einem viel zitierten Text als so einen Tanz mit diesen epidemiologischen Faktoren auch beschrieben wurde. Wir werden da weiterhin genau hinschauen mit Ihnen gemeinsam, Herr Dr. Haas, wie es weitergeht, wie sich auch die Zahlen entwickeln in Österreich. Was ich jetzt auch von anderen Experten gehört habe, ist aber, dass auch diese angekündigte Lockerung natürlich niemals dazu verwendet werden darf, dass jetzt jeder Einzelne von uns quasi alles über den Haufen wirft, was wir über Ansteckungsrisiko gelernt haben. Also, dass wir weiterhin auf Handyhygiene achten, dass wir weiterhin Abstand halten im alltäglichen Leben. Würden Sie das auch nochmal unterstreichen?
Ja, wie schon mehrmals gesagt, es ist ein Bündel von Maßnahmen und nur wenn alle diese einzelnen Maßnahmen weiterhin in der vollen Genauigkeit umgesetzt werden, dann kann die Epidemie eingehalten werden.
Wunderbar. In diesem Sinne sage ich Ihnen wieder vielen Dank für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Unseren Zuhörern vielen Dank fürs Dabeisein. Wie Sie wissen, können Sie gerne Fragen an mich schicken, einfach an sonja.krause@kleinezeitung.at. sonja.krause@kleinezeitung.at. Da erreichen Sie mich via E-Mail und schreiben Sie uns gerne, was Sie wissen wollen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.